Ja, und bevor wir auf Gottes Wort hören, möchte ich auch noch ein Gebet sprechen. Und wem es möglich ist, der darf gern noch aufstehen dazu. Herr, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Wir sind zu Beginn des Jahres mit Bibeltexten aus dem Buch Josua gestartet. Es ist ein altes Buch, zum Teil voll von schrecklichen Berichten über Kriege, blutige Gemetzel und Eroberungen. Und in diesem Buch hat Gott Josua dazu berufen, das Volk Israel in das von ihm verheißene und versprochene Land Kanaan zu führen. Dieses Land galt es in Besitz zu nehmen. In diesem Land sollte das Volk dann auch zur Ruhe kommen. Zur Ruhe vor allen seinen Feinden. So hatte es Gott versprochen und so hat er es angekündigt. Und jetzt könnten wir heute natürlich zu Recht fragen, was hat es denn auf sich mit diesem Buch? Warum ist dieses Buch für uns überhaupt noch von Bedeutung? Zum einen bin ich der Überzeugung, dass auch unser Glaube Kampf ist und unsere Nachfolge immer wieder Kampf bedeutet, den es zu bestehen gilt. Dieser richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, so sagt es uns der Paulus in meinem Epheserbrief, sondern gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen geistliche Mächte der Bosheit. Und da heißt es auch für uns, gewappnet zu sein, vorbereitet zu sein. Wir können also von dem Kampf, den Israel damals führte, lernen. Im Korintherbrief heißt es mal, alles was jenen passiert ist, also dem Volk Israel, das sind Vorbilder für uns und für uns zur Warnung aufgeschrieben. Zum einen unser Glaube, Kampf. Zum anderen, denke ich, ist es für uns von Bedeutung, weil es ein Buch voller Anfänge ist. Und weil ich es immer wieder nötig habe, auch in meinem Leben, in meinem Glauben, neu anzufangen. Dinge hinter mir zu lassen, meinen Blick nach vorne zu richten. Auch in dieser Hinsicht ist es ein wertvolles Buch für mich. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das kennen wir gut, diese Bibelstelle aus dem 2. Korintherbrief. Aber leben tun wir oft ganz anders. Leben tun wir oft in alten Strickmustern, in alten Verhaltensweisen, in alten Gedanken. Wir haben Neuanfang nötig. Zu Beginn einfach ein paar Neuanfänge, ein paar Parallelen zu Israel und zu uns. Gott führte sein Volk heraus aus der Versklavung durch die Ägypter in ein neues Land. Es hat auch uns, die wir an Jesus glauben, herausgeführt aus der Versklavung durch die Sünde in die Freiheit. Wir waren tot, schreibt der Paulus im Epheserbrief, tot in Übertretungen, in Sünde. Das ist das eine. Gott beendet die 40-jährige Wüstenwanderung seines Volkes und führt sie in ein Land des Segens. Er bereitet ihnen ein Erbe, für das sie nichts getan hatten. So lesen wir es gleich in unserem heutigen Predigttext. Und bei uns ist es doch das Gleiche. Auch wir haben nichts zu unserer Rettung beigetragen. Von Gott ging die Initiative aus. Es ist alles Geschenk und Gnade von unserem Herrn. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich darf diesen Segen in Anspruch nehmen und dieses Erbe antreten. Und trotzdem gibt es in meinem und wahrscheinlich auch in eurem Glauben immer wieder solche Wegstrecken, die sich nach Wüste anfühlen. Dabei muss ich für mich feststellen, dass es da eigentlich immer mehr an mir liegt, wenn solche Zeiten mein Leben bestimmen. Es ist meistens so, dass ich das Erbe, das mir Gott eigentlich schon gegeben hat, in dem ich eigentlich schon leben könnte, dass ich das gar nicht mehr sehe und mich gar nicht darüber freuen kann. Und Nachfolge ohne Freude ist Wüste. Und Wüste bedeutet Einöde, Durst, Mangel. Ich bin der Meinung, wir haben immer wieder Neuanfang nötig. Ich brauche diese Erfahrung in meinem Glauben, dass Gott mich befähigt, fremdes Land einzunehmen, dass er mir Eroberungen schenkt, mich zum Überwinder macht. Dabei geht es nicht um territoriales Gebiet, natürlich nicht. Gott will uns in seinen Segen hineinführen, den wir oft so wenig in Anspruch nehmen. Dabei sind wir gesegnet mit allem geistlichen Segen. Und leben tun wir oftmals wie armselige Verlierer ohne Besitztümer. Kennst du das in deiner Nachfolge? So wird dieses Buch Josua für mich auch zum Trostbuch. Ich sehe darin Gottes souveränes Handeln und Eingreifen, seine Macht. Ich finde darin das Leben, das Gott uns gern schenken möchte. Jesus, unser Josua, möchte uns gern neue Eroberungen schenken. Er möchte uns da hineinführen. Er möchte, dass wir dieses Land in Besitz nehmen, dass wir dieses Erbe, das er für jeden von uns bereithält, einnehmen. Josua, vom hebräischen Jehoshua abgeleitet, bedeutet so viel wie der Herr ist Rettung. Und schon in seinem Namen macht Gott deutlich, auf was es ihm ankommt. Er will retten, mit uns immer wieder neu anfangen, uns neues Land erschließen. All das hat er in Jesus getan. Ich möchte uns den Predigttext lesen, ist ein bisschen länger. Ich lese ihn trotzdem ganz, weil ich denke, es ist einfach wichtig auch im Zusammenhang das zu sehen. Und im Grunde genommen müsste man eigentlich das 23. Kapitel noch dazu lesen, aber das habe ich gedacht, das wird dann doch der Rahmen sprengen. Lest das einfach mal daheim für euch. Josua 23 und 24 vielleicht im Zusammenhang. Ich lese Josua 24, die Verse 1 bis 28. Da heißt es, und Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem. Und er rief die Ältesten von Israel, seine Häupter, Richter und Vorsteher zu sich. Und als sie vor Gott getreten waren, da sprach Josua zu dem ganzen Volk. So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes und sie dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Und dem Isaak gab ich Jakob und Esau. Und dem Esau gab ich das Bergland Seir zum Erbbesitz. Jakob aber und seine Söhne zogen hinab nach Ägypten. Da sandte ich Mose und Aaron und schlug Ägypten, so wie ich in ihrer Mitte gehandelt habe. Danach führte ich euch heraus. Und ich führte eure Väter aus Ägypten weg, und ihr kamt an das Meer, und die Ägypter jagten euren Vätern mit Streitwagen und Reitern bis an das Schilfmeer nach. Da schrien sie zum Herrn, und er setzte eine Finsternis zwischen euch und die Ägypter und ließ das Meer über sie kommen und bedeckte sie. Und eure Augen haben gesehen, was ich an Ägypten getan habe. Danach habt ihr lange Zeit in der Wüste gewohnt. Dann brachte ich euch in das Land der Amoriter, die jenseits des Jordan wohnten. Und als sie gegen euch kämpften, gab ich sie in eure Hand, und ihr nahmt ihr Land in Besitz, und ich vertilgte sie vor euch her. Da stand Balak auf, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, und kämpfte gegen Israel. Und er sandte hin und ließ Bileam rufen, den Sohn Beors, damit er euch verfluche. Aber ich wollte nicht auf Bileam hören, sondern er musste euch beständig segnen, und ich errettete euch aus seiner Hand. Und als ihr über den Jordan gingt und nach Jericho kamt, da kämpften die Bürger von Jericho gegen euch, ebenso die Amoriter, Pherezitter, Kanaaniter, Hethiter, Girgasiter, Heviter und Jebusiter. Aber ich gab sie in eure Hand. Und ich sandte Hornissen vor euch her, die trieben sie aus vor euch her, nämlich die beiden Könige der Amoriter, nicht durch dein Schwert und nicht durch deinen Bogen. Und ich habe euch ein Land gegeben, das ihr nicht bearbeitet habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, damit ihr in ihnen wohnen könnt. Und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit. Und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk und sprach: Das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und er hat vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind, und unter allen Völkern, durch deren Mitte wir hindurchgezogen sind. Und der Herr hat alle Völker vor uns her ausgetrieben, ja auch die Amoriter, die im Land wohnten. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Josua aber sprach zum Volk: Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich von euch abwenden und euch Schlimmes antun und euch aufreiben, nachdem er euch Gutes getan hat. Da sprach das Volk zu Josua: Nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Da sprach Josua zu dem Volk: Ihr seid Zeugen gegen euch, dass ihr euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen: Wir sind Zeugen. So tut nun, sprach er, die fremden Götter hinweg von euch, die in eurer Mitte sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Josua: Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorsam sein. So machte Josua an jenem Tag einen Bund mit dem Volk und legte ihnen Satzungen und Rechte vor in Sichem. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes, und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn war. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: Siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte gehört, die der Herr zu uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entließ das Volk, jeden in sein Erbteil. Josua war mittlerweile ein alter Mann geworden. 110 Jahre alt war er, berichtet uns dann der Schluss dieses Buches. Er war alt geworden, hatte viel mit Gott erlebt. Sein langes Leben begann in Ägypten, in der Knechtschaft und der Sklaverei, und endete im verheißenen Land. Dazwischen lagen viele Erfahrungen mit Gott. Es hat sich alles bewahrheitet, was Gott ihm bei seiner Berufung mit auf den Weg gegeben hatte. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei mutig und sei stark. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen. All das hatte er erfahren. Eigentlich habe ich mir gedacht, in seinem Alter, eigentlich hätte er sich doch jetzt zurücklehnen können, dieser Josua, und seinen Lebensabend in vollen Zügen genießen. Es war aber nicht so. Es war ihm noch einmal wichtig, sein Volk beziehungsweise Gottes Volk, das er geführt hat, zu ermahnen. Deshalb rief Josua ganz Israel zu sich. Im Kapitel 23 lesen wir: Denn der Herr, euer Gott, hat selbst für euch gekämpft. So halten nun fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was im Buch des Gesetzes Moses geschrieben steht, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken. Darum habt gut Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Mit fast den gleichen Worten hat Josua damals die Berufung Gottes empfangen. Mit fast den gleichen Worten hat Gott Josua eingesetzt in seinen Dienst. Weiche nicht ab, halte fest, halte meine Gebote und Satzungen, lebe nach meinem Willen. Das bestimmte sein ganzes Leben lang bis ins hohe Alter. Und so ermahnt Josua jetzt nochmal das Volk. Das war ihm noch einmal wichtig. Da hing sein Herz dran. Er wusste, wie schnell das Volk dabei war, abzuweichen. Wie schnell sie dabei waren, andere Götter anzubeten. Ich sage nur, goldenes Kalb. Als wir hier mit Josua gestartet sind, war der Helmut Eppler bei uns. Der hat uns gesagt, wir müssen die Verheißungen Gottes für uns in Anspruch nehmen, die gelten uns. Aber genauso, denke ich, gilt auch diese Warnung uns. Und auch da müssen wir uns hinterfragen, unser Leben widerspiegeln, dass wir diese Götter auch bei uns ablegen, wegtun. Zwar, wenn wir jetzt zwei Seiten weiter blättern würden in das Buch der Richter, dann wäre uns klar, warum Josua nochmal so ermahnen muss. Da war es nämlich schon so weit und das Volk ist abgewichen, als Josua nicht mehr war, als Josua gestorben war, als die ganze Generation, die das alles noch erlebt hat, wie Gott gewirkt hat, nicht mehr war, da sind sie schon wieder von Gott abgewichen, abgefallen. Und darum sagt er, darum habt Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn lieb habt. Ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, habt ihr das schon mal jemand gesagt? Hab Acht auf deine Seele. Ich glaube, unsere Seele spiegelt die Liebe zu Jesus wider. Das ist unsere Seelenverfassung. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, wie geht es denn deiner Seele? Könntet ihr mir Antwort geben? Wie geht es deiner Seele? Achten wir auf unsere Seele. Wir achten auf so vieles. Auf unsere Partnerschaft, auf unsere Freunde, auf unseren Beruf, auf unsere Karriere, dass wir vorankommen. Auf Sicherheit. Achten wir auf unsere Seele. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Denken. Die Liebe zu unserem Herrn bedeutet, ich achte auf all das. Hier ist unser ganzer Mensch gefordert. Es ist eigentlich das wichtigste Herzensanliegen, das wir haben sollten. Und hierzu ermahnt Josua das Volk. Hier setzt er einen Schwerpunkt nochmal in seinem hohen Alter. Israel sollte den Herrn lieben, seine Gebote halten. Sie sollten Gott fürchten und ihm allein dienen. Dieser Anspruch gilt uns heute genauso. Ist uns das bewusst? Auch wir sollen nicht abweichen und das passiert oft schnell genug, oft ungewollt. Auch wir sollen darauf achten zu lieben, Gott zu lieben von ganzem Herzen. In Ephesus war das ein Riesenproblem. Sie hatten die erste Liebe verlassen. Wie sieht es bei mir aus? Gottes Wort darf und soll unser Maßstab sein und bleiben. Josua hatte viel mit Gott erlebt, war von einem Sieg zum anderen gezogen. Mit einer Ausnahme. Eine kleine Ausnahme. Bei der Eroberung von Ai musste Israel 2 Anläufe nehmen. Könnt ihr mal nachlesen, Kapitel 7 und 8 in Josua. Man hatte sich zuerst übermütig auf die eigene Kraft und die eigene Stärke verlassen und versucht, diese Stadt einzunehmen, ist dabei gnadenlos gescheitert. Und auch da können wir lernen. Solange Israel vertraute und Gott gehorsam war, hatte Israel Sieg. Unglaube und Ungehorsam führten in die Niederlage. Diese Erfahrung hatten sie gemacht und diese Erfahrung werden auch wir machen, wenn wir uns in unserem Glauben auf uns, auf unsere Weisheit, auf unsere Stärke, auf unser Wissen, auf unsere Erkenntnis, auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Gaben verlassen. Theoretisch wissen wir, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Oder ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Und doch leben wir oft ganz anders da. Also lernen wir doch daraus, dass wir lernen sollten, Gott zu vertrauen. Er möchte uns Sieg geben. In Kapitel 13, als ich das Buch durchgelesen habe, ist mir ein Satz so wichtig geworden. Da heißt es, Kapitel 13, Vers 1, du bist alt und wohlbetagt geworden, sagt Gott zu Josua. Doch es bleibt noch sehr viel Land einzunehmen. Sehr viel Land einzunehmen. Eigentlich war Israel schon in Kanaan angekommen. Sie hatten schon vieles erobert und doch dieses Wort. Was bedeutet es für mich? Für meinen Glauben? Manche von uns sind doch auch schon alte Hasen, was die Nachfolge Jesu angeht. Ich selbst bin schon 34 Jahre mit Jesus unterwegs. Besser gesagt, er mit mir unterwegs. Und was bleibt? Es bleibt noch sehr viel Land einzunehmen. Bei mir und auch bei euch. Was bedeutet es? Ich habe 3 kurze Punkte euch mitgebracht. Ich möchte die Predigt überschreiben mit ein Leben im Sieg. Und ich glaube, das Leben im Sieg, das möchten wir doch alle gern. Dieses Leben hatte Josua geführt. Diese Erfahrung hatte er gemacht. Gott hatte ihm Sieg gegeben. Er hatte verstanden, was es heißt, in diesem Sieg zu leben. Und ich denke, auch wir können Sieg haben, auch wir können diesen Sieg Jesu, den er für uns errungen hat am Kreuz, können diesen Sieg in Anspruch nehmen und darin leben. Und was heißt es jetzt für mich ganz persönlich? 3 Punkte. Ein Leben im Sieg ist ein Leben vor Gott. Ein Leben im Sieg ist ein Leben für Gott und ein Leben im Sieg ist ein Leben mit Gott. Ein Leben im Sieg ist ein Leben vor Gott. Josua versammelte alle Stämme Israels nach Sichem und er rief die Ältesten von Israel, seine Häupter, Richter und Vorsteher zu sich. So haben wir es gelesen. Und hier bin ich eigentlich schon hängen geblieben. Da heißt es jetzt, und als sie vor Gott getreten waren, da sprach Josua zu dem ganzen Volk. Hier tritt das Volk geschlossen an, vor Gott. Keiner fehlte. Häupter, Richter, Älteste, alles da, berichtet unser Text. Dort in Sichem versammelte also Josua noch einmal das Volk, bevor er seinen Dienst quittiert. Es war in der Geschichte Israels dieser Ort, an dem eigentlich auch alles begonnen hat. Für Israel also ein Ort mit besonderer Bedeutung. In Sichem hat Gott Abraham versprochen, dass er seinem Samen dieses Land geben wollte und dass sein Same dieses Land einmal bewohnen wird. Könnt ihr nachlesen in 1. Mose 12, Vers 7. Dort hatte Gott sich festgelegt, dort hat er diesen Bund mit Israel geschlossen. Ein Leben vor Gott ist also ein Leben, in dem ich immer wieder an den Ort des Anfangs zurückkehre, wo ich vor Gott hintrete und ich diesen Bundesschluss Gottes vor Augen habe. Wo ist dieser Ort, an dem alles begann? Wo ist dieser Platz, an dem Gott mit dir angefangen hat? Wo er sich festgelegt hat? Ich habe so gedacht, das ist eigentlich bei jedem von uns der gleiche Ort. Dort unterm Kreuz von Golgatha. Dort hat uns Jesus erwählt. Dort beginnt unsere Geschichte mit ihm. Nein, dort beginnt seine Geschichte mit mir. Von dort zogen und ziehen wir immer wieder los in ein Land, wo Milch und Honig fließen, bildlich gesprochen. Ein Leben vor Gott ist also ein Leben, ein bewusstes Leben in der Gegenwart des Herrn, in dem Bewusstsein des Kreuzes, wo er mit mir angefangen hat. Ein Leben in seiner Nähe, es ist ein Leben, wo ich mich immer wieder dazu entschließe, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen und zu pflegen, wo mir sein Reden wichtig wird und ich auf ihn hören kann. Ich bin der Überzeugung, das wird auch nur der tun, die Nähe Gottes suchen, der nahegebracht worden ist durch das Blut Jesu. So sagt es Paulus im Brief an die Epheser Kapitel 2, 13. Das kann ein Gottesdienst sein, unsere stille Zeit, ein Lied, das mich berührt in meinem Herzen. Es kann ein Spaziergang sein, wo ich meine Gedanken auf Gottes Größe richte, aber vor allem denke ich, dass es meine Gebetszeit und mein Reden mit meinem Herrn ist. Denn der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, so verspricht es uns Psalm 145. Da stehe ich in ganz besonderer Weise vor ihm. Suchen wir diesen Platz, diese Nähe, diese Gemeinschaft? Hast du diesen Platz für dich, wo du vor Gott zur Ruhe kommen kannst? Wo du vor Gott stehst, nur du und er? Wo du auf sein Reden hörst? Denn das ist ganz entscheidend, meiner Ansicht nach, um ein Leben im Sieg führen zu können. Wir brauchen dieses vor ihm Stehen. Im Hebräerbrief heißt es mal, es gefällt mir so gut, da lädt uns Gott ein. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligung, in das Heiligtum. Also Freimütigkeit haben, um vor Gott zu kommen, den Jesus, unser hoher Priester, uns eingeweiht hat. Das heißt, zugänglich gemacht hat. Wir haben Zugang bekommen durch Jesus. So lasst uns hinzutreten. Und wenn wir jetzt die Verse 2 bis 13 nochmal lesen würden, machen wir nicht, dann müssten wir eigentlich sagen, dass hier nicht Josua redet, sondern dass Gott selbst redet. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen, es kommt immer wieder ich, ich, ich. Und wenn wir das auf unser Leben übertragen, stellen wir fest, dass Gott das auch bei uns im Grunde genommen alles so geführt hat, dass es der Weg des Glaubens ist. Ich nahm euren Vater Abraham, sagt Gott. Gott hat den ersten Schritt getan und Abraham erwählt. Das Gleiche gilt für mich und dich. Jesus sagt mal nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ich mehrte seinen Samen, sagt Gott. Abraham wurde von Gott gesegnet. Das Gleiche gilt für dich. Wenn du ein Leben mit Jesus führst, bist du gesegnet mit allem geistlichen Segen. Ich gab ihm Isaak, Jakob, das Bergland Seir zum Erbe. Das gilt auch dir. Du bist vorherbestimmt zur Sohnschaft. Du hast ein Erbe erhalten, bist zum Erben eingesetzt. Ich schlug Ägypten und führte euch heraus. Auch das hat jeder von uns erlebt, der ein Leben mit Jesus führt. Wir sind herausgeführte, befreite Menschen. Wir sind befreit und zur Freiheit berufen. So lesen wir es im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 13. Eure Augen haben gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe. Gott bezeugt sich selbst. Auch wir erleben Gottes Eingreifen, seine starke Hand immer wieder. Ich brachte euch in das Land. Ich gab sie in eure Hand. Ich vertilgte sie vor euch her. Ich errettete euch aus der Hand Bileams. Als ihr über den Jordan gingt, da kämpften die Bürger von Jericho gegen euch, ebenso die Amoriter, Pherisiter, Kanaaniter, Hethiter. Aber ich gab sie in eure Hand. Und ihr nahmt ihr Land in Besitz. Und ich vertilgte sie vor euch her. Und ich habe euch ein Land gegeben, das ihr nicht bearbeitet habt. Und Städte, die ihr nicht gebaut habt, damit ihr in ihnen wohnen könnt. Und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Ein Leben vor Gott ist ein Leben, in dem ich mir bewusst bin, dass ich im Segen Gottes, der über meinem Leben steht, leben darf und kann. Ein Leben, für das ich nichts getan habe und nichts tun kann. Mein Herr hat alles getan. Es ist ein Leben, wenn ich zurückschaue, wo mir seine Treue bewusst wird, die niemals aufhört. Auch dann nicht, wenn ich untreu bin. Deshalb ist ein Leben vor Gott ein Leben der Dankbarkeit, der Anbetung, der Freude und der Hingabe an ihn. Deswegen der zweite Punkt, ein Leben im Sieg ist ein Leben für Gott. Josua geht jetzt einen Schritt weiter, nachdem er den Blick des Volkes auf ihre Geschichte mit Gott gelenkt hatte. Ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, euch getan hat. Vor allen diesen Völkern, so schaut er jetzt in die andere Richtung, nach vorne. Wenn ich all die Segnungen und die Treue Gottes auch in meinem Leben feststelle, dann sollte das für mich auch Konsequenzen haben. In Vers 14 sagt Josua: So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Ein Leben für Gott bedeutet also ganze Hingabe. Den Herrn zu fürchten, ihm allein zu dienen. 13 Mal kommt dieses Wort dienen in diesem Textabschnitt vor. Ist also ein ganz zentrales Thema, unser Dienst. Mir ist ein Lied in den Sinn gekommen, haben wir schon oft gesungen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Das singen wir oft. Ich habe mich gefragt, ist das auch tatsächlich mein Wunsch und mein Bekenntnis? Diesem Herrn, vor dem ich stehe, ihm zu dienen, ihm allein zu dienen, dann würde das für mich bedeuten, es geht nicht mehr um mich, um meinen Willen, sondern um seinen Willen. Dann hieße das, dass mein Herr das Sagen hat und was er will, immer Vorrang vor dem, was ich gerne hätte. Dann bedeutet das, ich fürchte ihn, ich habe Ehrfurcht vor ihm, ich gehorche allein ihm, ich liebe allein ihn und ich bete allein ihn an. Und das nicht, weil ich muss, sondern weil ich es gern tun will. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört, so schreibt Paulus. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Und Jesus sagt selber, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Um ein Leben des Sieges im Dienst für Jesus führen zu können, muss Israel damals und ich heute alte Götter wegtun. Also die, denen ihre Väter in Ägypten gedient hatten, und auch die, denen sie jetzt im neuen Land begegnen werden. Und das ist ein Prozess, ich glaube, da sind wir auch nie fertig mit wegzutun. Paulus schreibt ganz oft von legt ab. Dinge abzulegen, auszuziehen. Was heißt das für mich? Ich muss mich immer wieder entscheiden, wem ich dienen will. Unser Leben wird ein Dienst sein, so oder so. Entweder wir dienen unserem Herrn oder wir dienen dieser Welt, den Götzen dieser Welt. Das sind vielleicht alte Götter, bei jedem unterschiedlich, die immer wieder in uns hochkommen, die unser Leben bestimmt haben, vielleicht vor unserer Bekehrung. Oder das sind neue Versuchungen, die immer wieder an uns herantreten, die es gilt, wegzutun. Ich kann nur einem Herrn dienen, denn unser Gott ist ein eifernder, ein eifersüchtiger Gott. So bestätigt es Gott Mose selber. Und im Vers 15 heißt dann, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Diese Entscheidung sollte ich täglich neu treffen und meinem Herrn auch sagen, ich will dir allein dienen. Josua hat das für sich und sein ganzes Haus getan. Man liest diesen Vers oft in Hauseingängen. Und ich fand das so herausfordernd, dass ein Josua im Prinzip an seinem Lebensende diese Entscheidung immer noch trifft und ermahnend weitergibt. Wahrscheinlich hat er sie nicht nur einmal getroffen, wahrscheinlich hat er sie immer wieder getroffen. Er hatte dieses Leben des Sieges so gut wie hinter sich. Und er könnte wahrscheinlich wie ein Paulus sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben gehalten. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht allein mir, sondern allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Das könnte er wahrscheinlich gut sagen. Und doch, diese Entscheidung, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wenn auch wir dieses siegreiche Leben vor Gott führen möchten, dann gehört diese Entscheidung jeden Tag neu dazu. Und das dritte und letzte, ein Leben im siegischen Leben mit Gott. Als Josua diese Entscheidung vom Volk einfordert, dann kommt eigentlich einstimmig die Antwort in Vers 18, auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Und eigentlich habe ich gedacht, könnte Josua doch jetzt zufrieden sein und er weiß, seine Ermahnung ist angekommen, das Volk hatte sich entschieden, wir wollen dem Herrn dienen, aber weit gefehlt. Josua antwortet, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Mir geht es manchmal auch so, dass ich von etwas überzeugt bin, dass ich eine Entscheidung verstandesgemäß oder aus einem Gefühl heraus, einer emotionalen Situation heraus treffe, aber nicht von Herzen. Hier geht es eher um den Moment, ohne darüber nachzudenken, welche Konsequenz sich daraus ergibt. Ich weiß nicht, ob das bei Israel so war. Kurze Zeit später jedenfalls haben sie sich wieder fremden Göttern hingegeben. Ich denke, dass es kein echter, bewusster Herzensentschluss war, dass es dieses Bewusstsein der Heiligkeit Gottes, dass es vielleicht nicht da war. Gott wird es niemals dulden, neben anderen Göttern zu stehen. Und drum sagt Josua, so tut nun die fremden Götter hinweg vor euch, die in eurer Mitte sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Neigt euer Herz zu dem Herrn. Sprüche 23 heißt mal, gib mir mein Sohn, dein Herz. Ein Leben im Sieg ist ein Leben mit Gott, habe ich diesen Punkt überschrieben. Ich denke, dazu gehört vor allem die Einsicht, dass es auch bei mir immer wieder diese fremden Götter gibt, die mein Leben für sich beanspruchen. Ein Leben im Sieg mit Gott ist, ich bin mir bewusst, dass ich Gott eigentlich nichts bringen kann, ihm nicht dienen kann. Ist die Demut, die ich haben sollte, dass mein Herr in mir alles wirken muss. Und darum habe ich zum Schluss, ist mir Galater 2,20 eingefallen, diesen Vers, den ihr eigentlich auch alle kennt. Da schreibt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Dadurch hat mir Jesus gedient und dient mir immer wieder, wenn ich seine Gnade in Anspruch nehmen darf. Und ich denke, dass das der wichtigste Punkt ist in unserem Leben, wenn wir ein Leben im Sieg Jesu führen möchten. Die wichtigste Erkenntnis, er lebt in mir, er befähigt mich, dadurch dieses Land Kanaan immer mehr einzunehmen. Dieses Glaubensland, von dem bei mir zumindest noch so viel einzunehmen ist. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das auch erkennen dürfen, dass dieser Sieg, den Jesus in uns zustande bringen will, um Land einzunehmen, Glaubensland einzunehmen, dass wir das alle miteinander erfahren dürfen. Dieses siegreiche Leben vor Gott, für Gott und mit Gott hängt an diesem einen Punkt. Amen. Ich möchte gerne beten. Lieber Herr, man möchte dir Dank sagen, dass du in uns lebst, dass du diesen Sieg vollbracht hast und dass wir in diesem Sieg, den du errungen hast für jeden von uns, dass wir darin leben dürfen, dass es nicht auf uns ankommt, auf unsere Kraft, auf unsere Weisheit. Und so schenk uns immer wieder ganz neue Eroberungen, dass wir deine Größe und deine Stärke erfahren dürfen, dass wir Glaubensland einnehmen dürfen, dass wir dir immer mehr vertrauen dürfen, deiner Stimme immer mehr gehorchen dürfen, dass wir unser Herz dir immer mehr zur Verfügung stellen. Danke, lieber Herr, dass du das wirken möchtest und auch kannst. Amen.